Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben es mittlerweile Woche 11, beziehungsweise die Woche 11 wurde vergangenes Wochenende abgedreht. Ein Spiel fehlt noch, aber das hindert uns natürlich nicht daran, hier an dieser Stelle mit und für euch über dieses vergangene Wochenende in der NFL zu sprechen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlhof, Moritz May und meine Wenigkeit Patrick Rebin. Ja. Ich sitze hier gerade in meiner Five-Pocket-Hose, ganz passend zum Thema, also vor dem Laptop, und heiße euch herzlich willkommen, denn in dieser Woche ist wirklich so einiges passiert in der NFL. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Spiel der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Und das Spiel ist am Ende tatsächlich deutlicher ausgegangen, als man es vielleicht von vornherein erwartet hätte. Ja, es waren die zwei super jungen Quarterbacks gegeneinander, die dort gespielt haben. Auf der einen Seite bei den Ravens Lamar Jackson, auf der anderen Seite bei den Houston Texans Deshaun Watson. Und 41-7 ist das Ganze ausgegangen in favor für die Ravens sozusagen. Und das Spiel, man hätte es durchaus anders erwartet, oder Sebastian?
Ja, es war natürlich entsprechend anders als erwartet. Ich denke, wir haben ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwartet zwischen zwei Quarterbacks, die auch sehr lauflastig sind, mit Lamar Jackson, Deshaun Watson. Beide ja auch durchaus in MVP-Diskussionen gewesen vor dem Spiel. Und ich denke, jetzt nach dem Spiel können wir ganz, ganz klar sagen, dass Deshaun Watson raus ist aus Diskussionen, dass wirklich jetzt Lamar Jackson wirklich der momentane Frontrunner ist. Klar, die erste vierte Wahl lief jetzt nicht so gut bei beiden Teams. Da ist offensiv wenig zusammengelaufen, aber dann sind die Ravens besser ins Spiel reingekommen, haben es wirklich echt gut gemacht, muss ich ganz klar sagen. Da haben sie wirklich das sehr, sehr konsequent genutzt. Lamar Jackson hat sich die überragenden Zahlen gehabt, wenn man sich das anschaut. 17 von 24, 222 Passing Yards, 4 Touchdowns geworfen, laufmäßig 9 Carries, 86 Yards. Also das sind schon sehr solide Zahlen, auf jeden Fall gute Zahlen, um am Ende diesen Sieg zu feiern mit 41-7. Aber ich denke, wir müssen nämlich mehr über die Texans Offense reden, die nicht in der Lage war, irgendeine Lösung zu finden, das ganze Spiel über.
Ja, also das Spiel war für die Texans ein Offenbarungseid, und Deshaun Watson hat das Ganze auch so ein bisschen selber festgestellt, indem er dann nach dem Spiel sein Jersey dem siegreichen Quarterback, nämlich Lamar Jackson, gewidmet hat, mit einer MVP-Widmung drauf. Also Deshaun Watson weiß schon, was das Spiel eventuell für ihn bedeuten könnte. Ja, Moritz, wo siehst du denn die Texans überhaupt in dieser Saison? War das jetzt vielleicht so ein bisschen das Spiel, was sie dann auch möglicherweise aus den Playoffs so ein bisschen, ja, aus den Playoffs so ein bisschen rausgeworfen haben könnte? Weil sie stehen ja da doch relativ knapp dran.
Ja, weiß ich nicht, ob sie jetzt aus dem Playoff-Rennen schon raus sind. Also sie haben immer noch denselben Rekord wie das führende Team bei ihnen in der Division, wie die Colts. Stehen beide 6-4. Die Frage ist halt, wie du mit dieser Niederlage umgehst. Und ob du Lösungen finden kannst aus diesem Spiel halt heraus. Was ich halt ganz krass fand, war, wie krass Marcus Peters DeAndre Hopkins aus dem Spiel genommen hat. Und das hat sich halt auch ganz, ganz krass auf die allgemeine Texans Offense ausgewirkt. Also DeAndre Hopkins zwar immer noch mit 7 Receptions Receiving Leader, allerdings bei 12 Targets. Da hat Peters schon einen wirklich, wirklich starken Job gemacht. Ist so ein bisschen meiner Meinung nach der Unsung Hero in diesem Spiel. Und man sieht halt eben die Auswirkungen, wie es auf Deshaun Watsons Spiel und wie es auf das Spiel der Texans ist, wenn der Andre Hopkins nicht da ist, wenn du da eine Lösung finden kannst in den nächsten Spielen. Denn ich denke, das wird jetzt so ein bisschen Muster sein für die nächsten Gegner der Texans. Wenn du da eine Lösung finden kannst, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube aber allerdings, der Playoff-Zug ist für die Texans noch lange nicht abgefahren. Gerade nicht in der Division, wo eigentlich rein theoretisch jeder noch die Playoffs erreichen könnte. Deshalb, ja, aus den Playoffs sind sie auf jeden Fall noch nicht raus, meiner Meinung nach.
Das war jetzt tatsächlich auch eher so ein bisschen als Mind-Ding in Anführungszeichen gedacht. Also ob es eventuell mental für sie jetzt schwerer werden könnte, dadurch, dass eben die Colts offiziell noch oben stehen in der Division. Die Texans nur auf 2 und sie somit halt dadurch, dass sie eben nicht Division-führendes Team sind, eventuell auch, wenn es dann ein Team gibt, das besser wird als 6-4, diesen Platz übernehmen könnte. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Siehst du da so ein bisschen ein Problem?
Ja, das kann auf jeden Fall schon sein, weil es war jetzt ja nicht so, also gegen die Ravens kannst du die Saison verlieren, das ist sollte kein Problem für die Moral der Truppe sein, aber die Art und Weise, wie verloren wurde, ist halt schon bitter. 41-7 und den Touchdown, den du gemacht hast, den hast du auch erst im vierten Quarter gemacht. Also das heißt, du bist da lange danach aus, als würdest du mit einem Blowout nach Hause fahren. Und ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen die Moral der Truppe angeknackst hat. Wobei ich glaube aber auch, dass Deshaun Watson ein Leader ist und ein Typ, der da vorangeht und vielleicht auch das Talent besitzt, sein Team mitzureißen, dass sowas so schnell nicht nochmal passiert. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt im Mindset her direkt aus den Playoffs raus sind. Ich glaube aber schon, dass es zu einem Problem werden könnte, vor allem wenn du halt das nächste Spiel ähnlich deutlich verlierst, dann sollten wir wirklich über ein Problem dort reden. Aktuell sieht es aber noch ganz gut aus.
Ja, Sebastian, bei den Ravens haben wir im Grunde genommen die komplett entgegengesetzte Situation. Ja, also ich glaube, niemand würde im Moment daran zweifeln, dass die Ravens ein absolutes Playoff-Team sind, momentan als zweitplatziertes Team quasi im Osten, wollte ich schon sagen. Es ist einfach zu viel NBA zurzeit in der AFC hinter den Patriots gesetzt. Und was glaubst du, wie weit es für die Ravens gehen kann, weil sie halt für die Playoffs ja an sich doch einfach einen extrem unerfahrenen Quarterback in meinen Augen haben und das schon einigen Teams dann letzten Endes so ein bisschen den Playoff-Run gekostet hat?
Ja, das wird man ja, glaube ich, ganz, ganz klar sehen. Ich denke, mit Sicherheit schon ein bisschen was gelernt aus dem letzten Spiel. Ich denke, da hat man auch wirklich gemerkt aus dem letzten Playoff-Spiel, dass er noch ein bisschen roh ist, dass er noch ein bisschen gebaut hat. Da war er, bin ich als Passer noch nicht so weit. Da hat er schon wirklich große Schritte nach vorne gemacht. Deswegen denke ich auch aufgrund der Niederlage, hat er daraus was lernen können. Man muss sagen, das Receiver-Core ist besser. Ich finde, die Defense hat auch eine richtig starke Leistung. Das dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. 7-6 produziert, wirklich sehr, sehr stark gewesen. War ja auch noch nicht so ganz sicher, ob die so gut sein werden, aber trotzdem, da so viel zu produzieren, sehr gut. Und Moritz hat schon angesprochen mit Marcus Peters. Wir reden hier vielleicht über einen der besten Secondaries in der ganzen Liga. Und ich denke, damit, mit dem Backup kannst du eigentlich sehr beruhigt in die ganze Sache reingehen. Du hast eine gute Offensive Line, die dich gut beschützt hat. Keinen einzigen Sack haben die zugelassen. Ich denke, da ist genug Potenzial um ihn da rumherum. Klar, ein Passing Game kann noch ein bisschen mehr werden. Da muss vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, auch noch von den Wide Receivern. Zumal ja Mark Andrews und auch Hayden Hurst, Nick Boyle auch drei gute Receiving Tight Ends hat, aber ich denke, sie sind weiter als letztes Jahr und ich traue ihnen auf jeden Fall mehr zu. Ob es dann für den Super Bowl reicht, das war ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Das wird man ein bisschen entsprechend sehen können. Aber ich denke, dass das AFC Championship Game für sie auf jeden Fall drin ist.
Ja, in dem Spiel gab es auch eine Situation, die uns oder mich zumindest ein bisschen in Erstaunen versetzt hat. Ja, es war relativ am Anfang vom Spiel, 2 Minuten ungefähr verbleibend im ersten Viertel. Da haben die Ravens gemeint, beim Stand von 0-0, sie müssten ein Fake-Field-Goal versuchen, ist gnadenlos gescheitert. Eine andere Sache, die eher selten zum Erfolg führt, um das mal so überzuleiten, sind Onside-Kicks. Und auf Twitter hat uns Antico-Dones eine Frage erreicht, besser gesagt, ja. Er fragt, was wir denn zum erfolgreichen Überraschungs-Onside-Kick der Dolphins sagen. Sebastian, du hast die Szene gesehen, was sagst du dazu?
Ja, man muss sagen, das war clever in der Situation eingestreut, weil es war, ich weiß nicht genau, wann es genau war, aber es war zu einem Zeitpunkt, wo du nicht mit einem Onside-Kick rechnest. Und das, glaube ich, hat alle so ein bisschen überrascht, natürlich die Bills am meisten. Und das hat der Kicker der Dolphins wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das war der ja kurz ein bisschen angetippt, dass der Ball nach vorne ging, die 10-Yard-Linie überschritten und dass er den Ball selbst recovern konnte. Und die Bills, bis sie es kapiert haben, ja, war er schon weg, der Ball quasi. Also haben die Dolphins ihn schon recovered. Das hat wirklich sehr gut gemacht, sehr clever gemacht. Zeigt auch dafür, dass Brian Flores auch sich nicht so schade ist, mal ein bisschen was Unkonventionelles zu tun. War ich wirklich sehr, sehr interessant. Natürlich hat es am Ende nicht geholfen, klar verloren gegen die Buffalo Bills. Muss man sagen, das hat ja nichts gebracht. Aber ich denke, das ist ein schönes Zeichen zu sehen, dass man auch dann mal was ausprobieren möchte, einfach mal was Unkonventionelles probiert. Und das ist auch sehr, sehr positiv mit Blick auf die Zukunft für die Dolphins.
Was man halt an der Stelle vielleicht noch hinzufügen kann, soll, muss, weiß ich nicht, ist halt auch, dass dieser Onside-Kick zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, wo für die Dolphins auf jeden Fall noch was gehen konnte. Also da stand es 16-7 bei dem Onside-Kick. Wenn du aus dem Drive danach einen Touchdown machst, dann stehst du auf einmal mit 14-16 da und hast alle Chancen auf den Sieg. Passt auch so ein bisschen zu der Aussage von Flores vor dem Spiel, I ain't tank for nobody. Wenn du mit diesem Mindset in Spiele gehst, dann finde ich das eigentlich sehr sportlich, auch wenn ich es nicht hundertprozentig abkaufe, dass die Dolphins nicht vielleicht auf einen hohen Draftpick aus sind. Allerdings so hoffnungslos unterlegen, wie sie Anfang der Saison gegolten haben, sind sie vielleicht diese Saison gar nicht. Aber ich fand's cool und muss auch Brian Flores da für seinen Mut auf jeden Fall loben.
Ich glaube tatsächlich, dass bei den Dolphins nicht das Problem ist, dass sie nicht tanken wollen, sondern dass sie nicht tanken können. Ich meine, wir hatten da dieses eine Spiel, es war, glaube ich, gegen die Bills, wenn mich nicht alles täuscht, das letzte Spiel gegen die Bills, wo sie dann eben am Ende noch die Chance gehabt hätten, mit einer easy Two-Point-Conversion das Ding zu gewinnen, wo sie noch den 0-2-Record hatten und am Ende diese Two-Point-Conversion weggeworfen haben. Also ich weiß nicht, ob die Dolphins das jetzt nicht wollen oder nicht können, das steht, denke ich mal, auf einem anderen Blatt. oder wie seht ihr das, Sebastian? Wie siehst du das?
Vielleicht wissen sie es ja selber nicht. Oder sie haben ihre Meinung geändert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also für mich muss dieses Team ein Quarterback holen, weil du lässt Ryan Fitzpatrick starten und nicht Josh Rosen. Deswegen ist es für mich ganz einfach so, du musst eigentlich Rosen starten lassen, machen sie nicht, deswegen lasse Fitzpatrick starten. Hilft dir natürlich nicht dabei, aber trotzdem, Fitzpatrick ist vielleicht eine Antwort für 1,5 Jahre noch, 2 vielleicht. Und dann brauchst du einen neuen Quarterback. Und wenn du es nicht du musst es eigentlich dieses Jahr machen. Deswegen, ich verstehe nicht, was die Dolphins davor haben. Das ist für mich so eine Frage.
Ja, also so langsam verstehe ich es auch nicht mehr, warum Ryan Fitzpatrick da der Starter ist mittlerweile. Ich habe am Anfang ja viel damit argumentiert, dass man Josh Rosen vielleicht nicht beschädigen will in dieser Saison und seinem Standing in der Mannschaft, aber ich glaube, mittlerweile ist es eh egal. Deshalb, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Josh Rosen ist auch nicht die Antwort der Dolphins und ich gehe mittlerweile fast fest davon aus, dass sie nächstes Jahr einen Quarterback draften. Aber das greift ein bisschen zu weit.
Ja, Sebastian, du möchtest noch was zum PI-Call, zur Challenge sagen.
Ja, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir über das Ravens-Texans-Spiel gesprochen haben. Das sollte auf keinen Fall außen vor bleiben. Denn seit dem Spiel wissen wir eigentlich nicht mehr, was eine Pass-Interference ist. Wir erinnern uns, es gab dort die Entscheidung der Referees, nicht eine Pass-Interference zu callen, als dort Andrew Hopkins entsprechend frei war. Man hat es gesehen, wenn man sich die Szene nochmal in Ruhe anschaut, an seinem Trikot wird gezogen, wie verrückt, und der Verteidiger springt in den Mann rein, bevor der Ball dort ist, etwas, was ja nicht verboten ist. Und die Chiefs haben es erst nicht gecallt. Brill O'Brien schmeißt absolut richtig diese Flagge zur Challenge. Die Schiedsrichter schauen es sich an, geben sie trotzdem nicht. Und da, ich habe es, glaube ich, gestern Abend oder heute Morgen gelesen, da kommen wir eigentlich zu der Frage, was ist Pass Interference? Und wir hatten es ja, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren, da war die Frage ist, was ist ein Pass? Wir sind wieder genauso an der Stelle, wo wir uns fragen, was ist Pass Interference, was nicht? Und eigentlich, wenn wir das nicht als Pass Interference callen, dann können wir auch die Challenge komplett abschaffen, weil das war so eine offensichtliche Pass Interference. Deswegen hat Bill O'Brien auch nach dem Spiel gesagt, er hat keine Ahnung mehr, was eine Pass Interference ist und was nicht. Und ja, ich denke, da müssen wir nicht drüber unterhalten. Das war schlecht von den Schiedsrichtern und sorgt für mich für viel Kopfschütteln. Ich denke, bei vielen anderen hat das auch für Kopfschütteln gesorgt, sei es Ravens-Fans und auch Texans-Fans. Wer das nicht als klar besser in der Schule sieht, der muss dringend mal zum Augenarzt.
Naja, du, ich meine ganz ehrlich, also wir hatten jetzt schon so viele Sachen, die irgendwie offensichtlich, nennen wir es mal komisch, gekocht wurden.
Offensichtliche Fehlentscheidung,
genau. Das ist schon echt, ja, hanebüchen, was da teilweise abläuft, Moritz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass man sich mit den Regeländerungen da jetzt vielleicht auch keinen zwingenden Gefallen getan hat. Gerade, dass du, ich finde es prinzipiell gut, dass PIs mittlerweile challengeable sind, wenn das so das Wort dafür ist. Allerdings, wenn du nicht mal es schaffst, dann die Challenge korrekt zu bewerten, dann lass es bitte einfach, weil so sorgst du für total unnötige Diskussionen und naja, das tut halt einfach dem Spiel nicht gut, wenn du nebenbei immer diese Störgeräusche hast. Sind die Schiedsrichter gut genug? Was machen die Schiedsrichter? Schiedsrichter hier, Schiedsrichter da. Ich habe die NFL eigentlich bis vor dieser Saison dafür bewundert, wie gut sie mit Challengen und dem Reviewen von Szenen sind, im Vergleich beispielsweise zum Fußball, wo das ja noch schlimmer ist. Allerdings verliert die NFL aktuell gerade ein bisschen das Standing, weil es war jetzt schon ein, zweimal dabei, dass man was beim Review falsch gesehen hat, dass man einfach gar nicht gereviewt hat, dass Challenges abgeschmettert wurden, die eigentlich korrekt waren. Und ich muss halt sagen, dass das zu einem ernsthaften Problem geworden ist, weil es halt einfach nicht mehr um den Sport geht, sondern um Entscheidungen von Unparteiischen, die eigentlich zum Ziel haben sollten, dass möglichst nicht über sie gesprochen wird. Und das kotzt mich beim Fußball an und das kotzt mich jetzt halt eben auch in der NFL an, weil ich der Meinung bin, wir haben in den letzten Jahren echt einen Trend dahingehend, dass man so viel über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren muss, weil sie halt einfach wirklich so komplett fragwürdig sind. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen besorgt, wenn ich mir die Entwicklung anguck und mir überleg, wenn diese Entwicklung weitergeht, wo wir dann hinkommen. Vielleicht sollte man, ja, ich habe aber auch keine Lösung dafür parat. Also,
Also ich habe ja den Eindruck, dass die Schiedsrichter gar nicht bei dieser PI-Challenge ihren Call ändern wollen. Das ist so, was mir aufgefallen ist.
Das kann schon sein, ja.
Weil ich weiß, ich kann mich jetzt nicht an viele PI-Challenges erinnern, die erfolgreich gewesen sind, wo der Call overturned würde. Also von daher, ja, etwas komisch, was die Schiedsrichter dort momentan von sich geben. Also schlechtes Bild, ja.
Ja, danke euch beiden auf jeden Fall für diese Beiträge zum Thema der schwierigen und umstrittenen Entscheidungen der NFL-Referees in dieser Saison. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Pause, aber davor möchte ich euch, wenn euch neben Football auch noch andere Sportarten interessieren, ganz kurz Magenta Sport ans Herz legen. Dort bekommt ihr nämlich alles, was das Sportfanherz so begehrt. Für die Freunde des Basketballs gibt es unter anderem alle Spiele der Easy Credit BBL inklusive Playoffs, alle Spiele der deutschen Basketballnationalmannschaft und des Magenta Sport BBL Pokals. Aber neben Basketball gibt es auch noch Eishockey und Fußball live und in der Konferenz anzuschauen. Empfangbar ist das gesamte Angebot, wann immer du willst, wo immer du willst, mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast auf deinem Fernseher unter www.magentasport.de online auf deinem Rechner oder mit der Magenta Sport App auf deinem Smartphone und Tablet, egal ob unterwegs oder zu Hause, du genießt immer das volle Sportprogramm live und in HD-Qualität. Außerdem ist das Programm natürlich auch on demand verfügbar. Für euch, die Zuhörer, gibt es bei Magenta Sport außerdem ein ganz besonderes Angebot. Ihr könnt 12 Monate lang Sport schauen, müsst davon aber tatsächlich nur 9 Monate bezahlen. Die ersten 3 Monate sind kostenlos, gehen somit aufs Haus und danach kostet es euch auch nur 9,95 € im Monat. Das Ganze findet ihr auf www.magentasport.de/Aktion/Podcast. Dort müsst ihr dann den Gutscheincode 1470514807870 eingeben. 1470514807870. Das ist der Code zum Sportschauen und Sparen. Und für all diejenigen, denen das jetzt zu schnell ging, gibt es Link und Code natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt, wie gesagt, gibt's bei uns hier eine kurze Pause und wir melden uns gleich wieder mit weiteren spannenden Themen der NFL und der Woche 11 in der NFL. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, in dieser Woche war einiges los in der NFL. Wir haben schon über das Spiel der Texans gegen die Ravens und kurz über das Spiel der Dolphins gegen die Bills gesprochen und natürlich auch über die strittige Schiedsrichterentscheidung beim Spiel der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Jetzt wollen wir uns mal einem anderen Thema widmen, und zwar so ein bisschen, ja, das ungleiche Duell auf gleicher Wellenlänge in der NFC und in der AFC. Ich habe jetzt hier zwei Spiele auf einmal aufgeschrieben, nämlich das der Patriots und das der Niners. Die Patriots haben gegen die Philadelphia Eagles gespielt, die Niners gegen die Arizona Cardinals. Und beide Teams, also sowohl die Patriots als auch die 49ers, hatten in diesem Spiel so ein bisschen ihre Probleme, zumindest am Anfang, Sebastian, oder?
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Bei beiden Fällen war es so, dass das Heimteam erstmal entsprechend die Punkte gemacht hat, beziehungsweise erstmal davongezogen ist. Also eigentlich der vermeintliche Underdog in dem Fall. Das war so ein bisschen überraschend, war jetzt nicht so mit davon auszugehen, auch gerade, ja, wenn wir jetzt die Eagles als Beispiel nehmen, weil die auch durchaus injury-prone sind. DeSean Jackson ist ja raus gewesen und auch Alshon Jeffrey kurz vor dem Spiel ausgefallen. Also auch da jemand noch wichtige Anspielstationen gefehlt für die Philadelphia Eagles, die sich davon aber erstmal nichts haben anmerken lassen. Schnell in Führung gegangen, 10-0, Anfang des zweiten Viertelstands da. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, hey, die sind auf einem guten Weg, ähnlich wie es ja auch dann bei den Cardinals der Fall gewesen ist. Aber in beiden Fällen ist das Heimteam oder das andere Team zurückgekommen, hat entsprechend dort gute Leistung gezeigt und am Ende, ja, die zweite Niederlage abgewendet der Saison, ein bisschen zurückgekommen. Aber ich denke, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, die 49ers sahen ein bisschen besser aus als die Patriots, gerade offensiv.
Ja, es war tatsächlich, du hast den Punkt angesprochen, auf den ich hinaus wollte bei den Patriots. Tom Brady hat wohl nach dem Spiel gesagt, es wurde zumindest so kommuniziert, dass die Schwachstelle in dieser Saison in der Patriots Offense liegt. Moritz, wo siehst du da tatsächlich die größten Schwachstellen bei den Patriots?
Also ich weiß nicht, ob man da dann zwingend von Schwachstellen sprechen muss, weil wir reden hier über ein Team, das 9-1 steht. Allerdings, ja, das Running Game war wieder mal jetzt nicht das absolute Premium-Produkt der New England Patriots in der Partie. Also Sony Michel, der ja eigentlich sowas wie dein Lead-Rusher sein soll, nur mit 33 Yards bei 10 Carries. James White 20 Yards, Rex Burkhead 14 Yards. Das ist alles jetzt nichts, was die Butter vom Brot reißt. Allerdings hast du halt eben noch mit Tom Brady einen Quarterback, mit dem dir sowas eigentlich getrost egal sein kann. Allerdings, ja, stimmt es schon, dass das Running Game meiner Meinung nach, wenn dann das größte Problem der Patriots ist, der Receiver Core ist doch ganz schön potent und gar nicht mal so schlecht. Also mit Julian Edelman hast du, klar, über lange Zeit einen der Top-Wide Receiver der NFL. Jetzt kommt auch noch ein Keel Harry zurück, der auch 3 Bälle fangen durfte bei seinem NFL-Debüt, nachdem er ja mit einer Hüftverletzung, korrigiert mich, wenn ich da falsch lieg, die ersten 10 Wochen seiner NFL-Karriere leider verpassen musste. Aber ja, meiner Meinung nach, das Running Game sollte bzw. könnte sich bei den Patriots noch deutlich verbessern.
Siehst du das ähnlich, Sebastian?
Ich sehe es ein bisschen kritischer als Moritz. Ich denke, über ein Thema müssen wir auf jeden Fall reden. Das ist die Offensive Line der Patriots. Die ist nicht so gut wie in den letzten Jahren. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen im Running Game, wo einfach so eine Unterstützung fehlt. Auch wieder in Situationen dabei gewesen, wo ich mir echt frage, hey, das ist eigentlich zu löchrig für die Patriots im November. Also wir kennen sie ja, dass sie ein bisschen stotterig starten eigentlich und dann im November, Dezember richtig heiß werden und dann eigentlich quasi nicht mehr zu besiegen sind. Diese Form sehe ich momentan bei den Patriots noch nicht. Das Running Game, Moritz hat schon gesagt, das läuft nicht so ganz rund. Im Passing Game sehe ich auch noch um einiges Luft nach oben. Das liegt damit einfach daran, dass einfach ein sehr, sehr großer Wechsel in diesen Situationen einfach dabei gewesen sind. Klar, du hast Julian Edelman, der gefühlt ewig unter Tage schon bei den Patriots spielt. Aber ansonsten Philip Dorsett, mal Boom, mal Bust, Nikhil Harry, man merkt, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, die Completion Percentage von Tom Brady, 26 Bälle angekommen bei 47 Versuchen und hat auch einen Rekord aufgestellt mit 14 Incompletions in der ersten Hälfte, so viel hat er noch nie in seiner ganzen Karriere gehabt in einer ersten Hälfte. Deswegen sollte das schon ein bisschen bedenklicher stimmen, als es vielleicht auf den ersten Blick ist. Ich sehe da noch viele, viele Fragezeichen und klar, die Patriots stehen 9-1 da. Aber jetzt wird es in den nächsten Wochen echt hart werden. Da werden einige richtige Brocken auf sie zukommen. Und ja, dann werden wir sehen, was die Patriots Offense zur Verfügung stehen hat. Die Defense ist sehr, sehr gut. Wir haben es wieder gesehen, sehr, sehr stark. Aber auch da muss man gucken, inwieweit sie dann auch gegen bessere Teams bestehen können. Wie gesagt, die Eagles ein bisschen injury-prone, gerade auf Receiver. Auch das Running Game quasi nicht existent. Also da ist noch einiges zu tun für Josh McDaniels und Bill Belichick.
Ja, die Eagles und die Cardinals sind jetzt beide nicht die unbedingten Liga-Primus, um das mal so zu sagen. Wir haben jetzt zwei Teams gesehen, die in ihrer jeweiligen Conference relativ klar an der 1 eigentlich stehen. Moritz, wenn diese beiden Teams jetzt schon gegen Non-Playoff-Teams wie eben die Eagles oder die Cardinals so Probleme haben, glaubst du, dass sie dann eventuell auch gegen Playoff-Teams eventuell Probleme bekommen könnten, wenn sie das nicht verbessern bis dahin?
Boah, das ist jetzt halt eben eine sehr, sehr abstrakte Frage. Außerdem würde ich mal behaupten, dass die Eagles vor diesem Spieltag genauso Playoff-Kandidat waren wie die Cowboys, weil die hatten nämlich exakt denselben Standings. Und haben sich die
ich meine damit auch nur, wenn wir nach den aktuellen Ständen gehen, zwei Teams, die momentan nicht in dem Playoff-Rennen stehen würden.
Ja, gut. Allerdings weiß ich jetzt nicht. Also Patriots, Eagles kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen, weil ich konnte nicht das ganze Spiel sehen. Bei den Cardinals gegen die 49ers muss ich halt auch sagen, dass sich die Cardinals, wie eigentlich immer in dieser Saison, ziemlich teuer verkauft haben. Also ich behaupte mal, das Team ist besser als ihr Standing, beziehungsweise ihr Rekord. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt direkt pauschal sagen kann, okay, ihr habt gegen die Cardinals gestottert, jetzt verliert ihr gegen Team XY, das auf Playoff-Kurs ist. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Im Football zählt da ja auch noch viel mit rein. Gameplan, Tagesform etc. pp. Was halt eben die Cardinals gut gemacht haben, wenn ich jetzt das Spiel jetzt einfach mal exemplarisch rausnehmen darf, ist, dass sie das Running Game der 49ers sehr, sehr gut unter Kontrolle gekriegt haben. Also sie haben die Cardinals, die 49ers bei, ich glaube, unter 50 Rushing Yards gehalten. Und ja, im Endeffekt hat sich dann aber doch die Qualität, die 49ers diese Saison zweifelsohne haben, durchgesetzt. Und im vierten Viertel sind sie dann doch nochmal mit 10 Punkten davongezogen. Was sicherlich auch bisschen der Verdienst von Kyle Shanahan ist, der, wie was ja auch schon von ihm gewohnt ist, ich soll keinen Spielbericht machen, egal. sorry, ich bin schon wieder, hab mich schon wieder viel zu sehr verquatscht. Allerdings muss ich sagen, nee, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Auch hier gilt es abzuwarten, weil wir sprechen, wie gesagt, von den beiden Top-Teams in der NFL nach Rekord aktuell. Da kommst du nicht hin, wenn du eine inkonstante Gurkentruppe bist. Deshalb würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass beide Teams jetzt nicht unbedingt gefährdet sind, in den nächsten Wochen überraschend zu verlieren. Allerdings ist es so, dass es in der NFL aktuell nicht dieses eine unschlagbare Team gibt, wie es in manchen Patriots-Saisons die Patriots eben waren. Deshalb muss ich sagen, also jeder kann, oder nicht jeder, alle außer die Cincinnati Bengals können vermutlich jeden in der NFL irgendwie schlagen an einem guten Tag. Deshalb, ja, kann es gut passieren, dass einer von den beiden Teams in den kommenden Wochen verliert. Muss aber auch nicht sein.
Ich würde vielleicht die Washington Redskins doch ergänzen.
Ja, okay, das war auch ganz schön schlecht. Ja,
die kann man... Aber durchaus berechtigt, Moritz. Also insofern... Ja, wir machen vor lauter Lachen mal ganz kurz weiter. Und zwar gab's, um jetzt mal so ein bisschen von unseren Spielbesprechungen wegzukommen und zu einem unserer Themen hin, gab's diese Woche wieder Schlagzeilen rund um die NFL.
Und eine dieser Schlagzeilen war, dass Colin Kaepernick ja, endlich mal wieder von der NFL gehört hat. Und dieses endlich mal wieder von der NFL gehört zu haben, war in Form eines von der NFL organisierten Probetrainings, zu dem jedes Team quasi eingeladen war, Vertreter zu entsenden, um sich das, was Colin Kaepernick in den letzten 3 Jahren nicht auf einem Gridiron zeigen konnte, dort sich mal so ein bisschen anzugucken. Laut seinen eigenen Angaben hat er ja die ganzen 3 Jahre über trainiert, hat an seinem Wurfarm weitergearbeitet und sich nicht einrosten lassen. Ja, jetzt gab es allerdings dann auch da schon wieder kleinere Probleme. Er hatte wohl ungefähr 1,5 Stunden vorher mal kurz die Zeit und den Ort seines Probetrainings auf eigene Faust geändert. Dann am Ende selber nachgeschlagen sozusagen, dass die NFL den Teams, die sich dort in Atlanta fürs Probetraining versammelt hatten, erst 1/2 Stunde vorher Bescheid gegeben haben, obwohl sie 1,5 Stunden vorher davon wussten. Was davon jetzt zutrifft und was nicht, das ist, denke ich mal, eurer blühenden Fantasie an dieser Stelle überlassen. Ja, Sebastian, Colin Kaepernick, NFL, glaubst du, da wird noch mal was?
Ja, ich weiß es nicht. Also gefühlt würde ich jetzt sagen, nach der Aktion vom Samstag glaube ich nicht, dass er noch ein Team bekommen wird. Fangen wir so ein bisschen so an, das zu tieren. Als die Info ja kam, glaube ich, haben sich alle gefreut, Colin Kaepernick bekommt einen Workout, er bekommt die Chance, sich einem NFL-Team zu zeigen. Der Termin des Samstag war natürlich schon sehr komisch gewählt. Ist ja normalerweise der Reisetag für viele Teams vor den Sonntagsspielen und dass man da irgendwie dann noch jemanden rüberschickt nach Atlanta, um sich dieses Training anzugucken. Ja, es passiert natürlich nicht so häufig, dass sich 25 Teams angekündigt haben. Denke ich, zeigt schon, dass das Interesse da auf jeden Fall war, ihn wieder zu sehen. Wie gesagt, der Termin hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, ob es jetzt die NFL so bewusst setzen wollte, um zu Zeichen zu setzen, hey, irgendwie interessiert uns schon, aber jetzt bist du jetzt nicht so super wichtig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann, wie der Tag verlaufen ist mit dem abgesagten NFL-Workout, hat er ja so gesagt, zumindest laut NFL-Statement, das Patrick und ich ja bekommen haben über den Presseverteiler. Und dann auch seine eigene Crew mitzunehmen, sein eigenes Workout anzusetzen an einem Ort, der 1 Stunde weg gewesen sein soll von dem normalen Ort. Also das ist schon alles sehr, sehr komisch. Am Ende waren 8 Teams da, die sich das Ganze angeguckt haben, waren wohl positiv, aber es ist halt ein Workout und ob es dann natürlich entsprechend so reichen wird, ist eine andere Frage und ich glaube nach der ganzen Aktion jetzt hin und her nicht mehr daran, dass Colin Kaepernick eine Chance bekommen wird. Finde ich sehr, sehr schade, aber ich denke, er hat es mit keinen Gefallen tun. Durch dieses ganze Hickhack hätte er vielleicht früher kommunizieren sollen.
Ja, Moritz, siehst du momentan ein Team, das die Qualitäten eines Colin Kaepernicks gebrauchen könnte? Ich meine, er war ja nicht umsonst im Super Bowl. Also er ist ja an und für sich kein schlechter Quarterback, zumindest war er das vor 3 Jahren, wo er das letzte Mal für die NFL oder in der NFL auf dem Platz gestanden ist. Siehst du momentan ein Team, das die Qualitäten eines Colin Kaepernicks eventuell gebrauchen könnte?
Also mir sind jetzt spontan die Dolphins eingefallen, allerdings weiß ich halt nicht, wie es um die Qualität von Colin Kaepernick bestellt ist. Das weiß ja keiner, das ist ja eine Blackbox. Ich meine, der ist 3 Jahre jetzt raus und es ist möglich, dass er an sich in seinem Wurfarm gearbeitet hat. Er hat aber allerdings nicht in vollen Pads Sex kassiert. Er hat nicht vor 120.000 in einem Stadion gespielt. Gut, 120 ist ein bisschen viel, aber keine Ahnung, vor 80.000 in einem Stadion gespielt. Er hat nicht den Druck aushalten müssen, der medial auf einem Footballplayer lastet, er hatte anderen Druck auszuhalten, das ist auch klar, ja. Ich weiß es halt nicht, wie gesagt, also ich würde mich freuen, wenn er direkt an dem Level, wo er vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren müsste gewesen sein, als er im Super Bowl war, aufgehört hat, wieder anknüpfen könnte. Ich glaube aber halt ehrlich gesagt nicht dran. Und wenn man das jetzt nüchtern und unpolitisch betrachtet, dann muss man halt sagen, dass im Endeffekt aktuell er vermutlich keinem Team wirklich weiterhelfen kann, weil er kennt die Playbox nicht, er ist hat ewig kein Football mehr gespielt, also wenn, dann wäre das ein langfristig angelegtes Projekt über 1 Jahr und selbst dann würde ich ihm keine größere Rolle wie die von RG3 in Baltimore mehr zutrauen. Nicht falsch verstehen, ich befürworte sehr, was er gemacht hat. Und es ist auch ein wirklich, wirklich schönes Zeichen von der NFL, dass er zu einem Workout eingeladen wird. Um die Geschichten drumherum, weiß ich nicht, muss man, glaube ich, wirklich dabei gewesen sein, um es zu beurteilen, warum er da dieses Workout verschoben hat und wie und wo und tralala, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ja, glaube ich nicht, dass er einem NFL-Team, das jetzt einen Starting-Quarterback braucht oder auf die Hilfe von einem guten Quarterback angewiesen ist, weiterhelfen kann, weil ihm dafür einfach die Erfahrung und die Eingespieltheit der letzten 3 Jahre fehlt und er vermutlich auch körperlich noch nicht in der Verfassung ist, in der ein NFL-Starting-QB sein sollte, weil ihm halt auch einfach so ein bisschen die Wettkampfhärte fehlt, wie man so schön sagt.
Alles klar. Damit könnt ihr das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen sacken lassen. Wir gehen nochmal eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder unter anderem mit dem Spiel der Falcons gegen Panthers und dem, was die Vikings am vergangenen Wochenende geschafft haben. Bis gleich.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ach, kurze Pause, aber jetzt sind wir wieder für euch da mit einigen weiteren sehr, sehr interessanten Dingen, die dieses Wochenende in und um die NFL passiert sind. Wir haben schon über einiges Interessantes gesprochen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Moritz May und Patrick Redin. Ja, und es geht gleich mal weiter. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Panthers, ja, und es war ein Spiel, das war, nennen wir es mal, sehr interessant, zumindest für alle Falcons-Fans. Für die Panthers war es auch so ein bisschen ein Offenbarungseid, oder Sebastian?
Ja, das kann man mal nennen. Also sie haben wirklich komplett den Rhythmus verloren. Wir erinnern uns an den Start von Kyle Allen. 4 Spiele ohne Interceptions, 7 Touchdowns in der Zeit geworfen. War echt gut, mal schon diskutiert. Hey, kann er vielleicht der neue oder der Ersatz für Cam Newton sein und so weiter? Aus den letzten 4 Spielen hat er 6 Interceptions geworfen. Kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Nein, ist er nicht. Und das war wirklich ein echt, echt schlimmes Spiel von ihm gestern. Also das muss man wirklich sagen, also am Sonntag. 4 Interceptions geworfen, teilweise Bälle dabei gehabt, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe. Also gerade die 2. Interception war es, wo er den Ball in die Endzone werfen will, aber vor sich 2 freie Receiver haben, die auch noch Open Space hätten und damit locker einen First Down machen könnten. Aber nein, er wollte unbedingt den Touchdown erzielen aus 25, 30 Yards Entfernung und ja, das war wirklich absolut einfach unnötig und sie schießen nicht wirklich momentan selber ins Bein. 4 Turnover, das kannst du einfach nicht wieder aufholen. Das muss man einfach ganz, ganz klar zu sagen. Und es sieht nicht gut aus für die Carolina Panthers. 5-5. Damit wird es ganz, ganz schwierig, noch irgendwie was zu erreichen dieses Jahr. Geht es einfach darum, die Saison gut zu Ende bekommen, vielleicht ein bisschen zu gucken, wie Kyle Allen sich jetzt davon fangen kann, davon erholen kann, weil solche 4 Spiele dann hat zu haben, das ist auch nicht einfach für einen jungen Quarterback. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie er sich jetzt noch in den nächsten Wochen schlagen wird.
Ja, 29-3 ist das Spiel ausgegangen. Das war eine sehr deutliche Geschichte, Moritz. Sebastian hat es gerade eben schon angesprochen. Kyle Allen wurde so ein bisschen als der mögliche Nachfolger von Cam Newton schon gehypt, beziehungsweise Cam Newton als derjenige Spieler erklärt, der sich nächste Saison auf jeden Fall ein neues Team suchen darf. Wie siehst du das nach diesem Spiel?
Ja, natürlich sehe ich Cam Newton zurück in der Offense der Panthers. Nach diesem Spiel sowieso. Ich habe mir da mal was rausgeschrieben. Kyle Allen hat in den letzten 4 Spielen 8 Interceptions geworfen, was halt eine Quote von 2 Interceptions pro Spiel ist, auch wenn dieses Spiel natürlich mit 4 da besonders ausschlaggebend war. Aber der hat halt teilweise wirklich wilde Würfe reingebracht. Teilweise Interceptions komplett frei in die Menge reingeschmissen. Und das ist natürlich klar, das ist ein super junger Quarterback, der zwar richtig schön im Flow drin war, allerdings ist es halt nach wie vor immer noch ein super junger Quarterback. Ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen krass, ihn in der Partie jetzt ganze 50 Mal werfen zu lassen. Das ist keine Übertreibung, der hat 50 Mal geworfen und das für halt eben einen Spieler wie er, der vielleicht doch noch den einen oder anderen Rookie-Fehler mehr macht, finde ich das halt eben sehr, sehr krass. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Entlastung gewünscht. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass die Panthers ja eigentlich das ganze Spiel über am Trailen waren. Allerdings muss man halt echt festhalten, langfristig ist Cam Newton die Eins in Carolina und daran ändert auch Kyle Allen nichts, auch wenn er wirklich super in die Saison gekommen ist und Cam Newton über die ersten, was waren es, 5, 6 Wochen oder so wirklich, wirklich würdig vertreten hat.
Also deiner Meinung nach Cam Newton auch in der nächsten Saison wieder bei den Panthers an der Linie oder zumindest ein anderer Quarterback, der sich schon bewiesen hat und nicht Kyle Allen?
Meiner Meinung nach tatsächlich Cam Newton. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, woher dieses Cam Newton hat nächstes Jahr ein neues Team und so kommt, weil im Endeffekt verkörpert kein anderer Spieler die Franchise so sehr wie Cam Newton. Ich finde, ein Spieler, der das Team aus dem Nichts irgendwie in den Super Bowl gehievt hat und die Leistung gebracht hat, die Cam Newton über die letzten paar Jahre gebracht hat, der verdient vielleicht ein bisschen mehr Kredit in Carolina. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung.
Ich denke mal, was bei Cam Newton halt immer so ein bisschen angeführt wird, ist halt die Tatsache, dass er schon älter ist, jetzt nicht unbedingt seine erste Verletzung hatte und deswegen halt eventuell schon ein bisschen kaputt sein könnte, auch für die Zukunft dann und vielleicht für ein Team wie die Panthers nicht mehr unbedingt die Nummer 1 Option sein könnte, sollte, müsste, dürfte, wie auch immer. Wir reden hier immer noch im Imperativ, ja, also das muss man ganz klar sagen. Es ist noch nichts irgendwie fest
oder so. Konjunktiv. Fest.
Konjunktiv natürlich, sorry. Es ist
Befehlsform, okay.
Es ist schon spät am Abend, ja, und bei den Panthers ist auch noch nichts fest. Und somit, ja, wird uns das Thema, denke ich mal, noch ein bisschen beschäftigen. Oder Sebastian, was meinst du dazu?
Gute Frage. Es wird wirklich ein bisschen davon, glaube ich, abhängen, wie der Heilungsprozess von Cam Newton verläuft. Das können wir nicht sagen, weil wir nicht so nah dran sind bei den Panthers, weil wir nicht dort tagtäglich die Updates bekommen, wahrscheinlich von Cam Newton. Deswegen ist das etwas, was wir genau sehr, sehr im Beobachten müssen, wie es weitergeht mit ihm. Es kann natürlich ein spannendes Thema sein, dass er wirklich so injury-prone ist, dass man sich überlegt, hey, vielleicht holen wir uns einen neuen. Und Colin Kaepernick wäre in dem Zusammenhang haben vielleicht einen Namen, den man drüber diskutieren könnte, zumal sie ja auch bewiesen haben, dass sie einen Eric Reed jemanden holen, der ja auch kontrovers gesehen wurde und gemeinsam mit Kaepernick, der diesen Protest angefangen hat. Also ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ich denke, dass das Thema uns dann in der Offseason begleiten wird. Ich denke, dass es jetzt bis zum Saisonende erstmal nichts weiteres dazu gibt. Und dann, wenn man dann so ein bisschen Richtung Free Agency Draft geht, denke, da wird es bessere oder neuere News geben, wie es dann mit Cam Newton weitergeht, wie fit er ist, wie gesund er ist. Und das werden wir, glaube ich, ganz genau beobachten müssen.
Alles klar. Ja, ein weiteres Spiel, das uns beschäftigt vom letzten Sonntag, ist das der Minnesota Vikings. Ja, also war wirklich ein grandioses Spiel für die Jungs und es war rekordverdächtig, oder Moritz?
Es war auf jeden Fall rekordverdächtig. Es war aber halt auch rekordverdächtig dumm von den Broncos. Du führst zur Halbzeit mit über 20 Punkten. Du gehst in die Halbzeit, genau, mit 20-0 und lässt dann deinen Gegner zurückkommen. Erzielst nochmal im dritten Quarter ein Field Goal und danach spielen quasi nur noch die Vikings, weil nach dem Field Goal hast du einmal ein 3-and-out und dann ein 6-and-out und dann versuchst du irgendwie noch über 19 Plays zurückzukommen, was dann im Endeffekt damit endet, dass die Uhr ausläuft. Und es war halt einfach, ja, Broncos doing Broncos things. Also nach dem ersten Quarter oder nach der ersten Hälfte besser gesagt, hätte ich noch gesagt, okay, geil, Brandon Allen macht seine Sache da eigentlich recht gut. Cortland Sutton hat mir super gefallen, aber dann lässt du halt wirklich, also das darf dir einfach nicht passieren, dass du eine 20 Punkte Führung zu null auch noch nach der Halbzeit aus den Händen gibst, das darfst du nicht machen. Einer von euch beiden hat es im Vorgespräch schon gesagt, die Historie dafür seit irgendwie 15 Jahren oder so ist 99-0.
Nee, seit 5 Jahren ist es, Moritz. Seit 5 Jahren, 20 Punkte Rückstand, 0-99, die Broncos das erste Team, das geschafft haben.
Genau, dankeschön.
Die Vikings. Die Vikings, genau.
Die Broncos sind das erste Team, das es geschafft hat, das zu verlieren, weil das ist die viel größere Leistung. Ja, wow. Also ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen beeindruckt von diesem Spiel. Es ist halt einfach saudumm. Es ist halt wirklich, wirklich einfach saudumm. Mehr braucht man dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen, außer halt eben ganz klar Props an die Vikings. Das ist eine Mega-Leistung gewesen, auch wenn ich der Meinung bin, dass das weniger eine absolute Kraftaktleistung der Vikings war, auch wenn ich die Leistung von denen nicht schlecht reden will, aber es war halt einfach nur super dumm von den Denver Broncos.
An dieser Stelle würde ich gerne noch eine 28-3 Führung erwähnen von vor ein paar Jahren. War so ein unglückliches Spiel mitten in der Regular Season, glaube ich.
Gut an Stefan.
Wir wollen aber jetzt erstmal bei diesem Spiel bleiben, Minnesota Vikings gegen Denver Broncos. Und Sebastian, mit dir würde ich jetzt ganz gerne noch kurz ein bisschen über die Broncos reden. Was ist denn da los mit denen? Also es läuft ja irgendwie so die letzten Jahre schon nicht ganz so rund bei den Jungs, oder?
Ja, ich finde, das Problem sitzt einfach auf Quarterback. Man muss einfach ganz klar sagen, seitdem Peyton Manning weg ist, haben sie halt keinen Quarterback mehr. Das muss man einfach ganz klar sagen. Brandon Allen, ja, okay, sah in der ersten Halbzeit ganz gut aus, aber zweite Halbzeit war nicht mehr so gut. Am Ende seine Statistiken, wenn wir uns das mal angucken, 17 von 39 sind es nur geworden. Ein Touchdown, ein Interception bei 240 Yards. Zu wenig, um einfach dieses Spiel zu gewinnen. Klar, du musst es erstmal schaffen, mit 2-0 in Führung zu gehen bei den Vikings. Das gebe ich ihm auch auf jeden Fall. Das haben sie echt gut gemacht in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit lief wirklich gar nichts mehr zusammen. Ich meine, wenn wir uns den letzten Drive angucken, vielleicht spiegelt das ein bisschen das wieder, was eigentlich momentan schief läuft. Du hast 19 Plays, machst 71 Yards in 6 Minuten, also machst echt gut, kriegst es dann aber nicht hin, früh genug bei der Endzone der Gegner zu sein, dieses Spiel zu beenden, diese Dinge noch reinzumachen, dass man irgendwie noch Punkte erzielen konnte. Und echt sehr, sehr komisch insgesamt. Die Pässe, die dann gespielt hat, dreimal incomplete gewesen, zweimal auf Fant. Das lief nicht rund, muss man, glaube ich, ganz, ganz klar einfach so sagen. Da lief einiges nicht so, wie es sein sollte. Wenn wir uns mal angucken, bei 3. und 5 oder 19-Yard-Linie, 59 Sekunden vor Schluss, so viel war noch zu spielen, haben es dann nicht geschafft, den vierten Versuch ausgesucht und waren dann 49 Sekunden Spieler bei First and Goal. Das ist zu viel Zeit, die du dort wegschenkst. Und das ist so ein Thema, Clock Management. Da müssen die auf jeden Fall dran arbeiten. Auch insgesamt ist noch nicht so diese Offense so rund. Klar, du hast Cortland Sutton, der echt gut gewesen ist. 113 Yards und so. Auch ein Von Miller, der, das dürfen wir nicht vergessen, mal eben seinen 50. Quarterback in der NFL gesackt hat. Also schon 50 verschiedene Quarterbacks, die in einen Sack zugefügt hat. Also eine bombastische Zahl. Aber sie hilft dir halt nichts, wenn du dieses Spiel nicht gewinnen kannst. Und dieses Offense-Team, muss man einfach sagen, da ist viel, viel noch im Argen. Und da muss man mit Sicherheit auch über Vic Fangio reden. Für mich aber die größte Personal, die mir reden muss, ist einfach John Elway, denn er kriegt seit Jahren nicht hin, dort 15 Quarterback zu draften. Das ist sein großes Thema. Und ich denke, wenn Fangio fliegt, dann ist Elway auch dran.
Okay, alles klar. Und die Vikings, vor allem natürlich auch nach diesem Comeback-Sieg jetzt, ja, sind ja in ihrer eigenen Division gleich auf quasi mit den Green Bay Packers, nur dass sie eben noch keine Bye-Week hatten und somit eine Niederlage mehr haben, aber eben auch ein Spiel mehr haben als die Packers. Wo siehst du die Vikings in dieser Saison? Hatten da ja auch so ein bisschen ihre Probleme teilweise, waren auch so ein bisschen verletzungsanfällig, beziehungsweise dass Spieler wie zum Beispiel Rudolf nicht so performt haben, wie man es eigentlich von ihnen erwartet hätte. Wo siehst du sie diese Saison?
Schwierig, weil ich finde, von den Teams, die jetzt 8 Siege haben, sind sie so die, die am ehesten hinten runterfallen, so gefühlsmäßig auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt mal wirklich nur auf die reinen Stats guckt, dann sieht das halt schon sehr, sehr gut aus. Du hast mit Kirk Cousins ein Quarterback, der 21 Touchdowns bei nur 3 Interceptions geworfen hat, was halt eine extrem starke Quote ist. Dalvin Cook ist aktuell Leading Rusher in der NFL. Ich weiß nicht, ob es nach diesem Spieltag noch ist, aber er ist auf jeden Fall als Leading Rusher in den Spieltag gegangen. Der zeigt dieser Saison das erste Mal so richtig, was er drauf hat, und das ist nicht wenig. Jetzt schon über 1000 Yards, 11 Touchdowns, mega Performance bisher. Und im Endeffekt hat Mike Zimmer nach wie vor immer noch das Talent, sich in seinem Playcalling ziemlich gut auf seinen Gegner einzustellen. Wir haben es zum Beispiel gesehen, ganz extrem am ersten Spieltag, als irgendwie Kirk Cousins unter 15 Mal gepasst hat. Ich glaube, es waren 12 Pässe, von denen 9 angekommen sind. Und trotzdem hat er aktuell so gute Passstatistiken. Das heißt, da muss ja viel adjustiert und eingestellt worden sein. Und deshalb haben die Vikings eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, die Playoffs zu erreichen sowieso, aber vielleicht auch ein bisschen weiter zu kommen. Der Division-Sieg wird halt echt, echt schwierig. Das ist wirklich, wirklich eng dort zwischen den Packers und den Vikings. Da haben die Vikings halt ein bisschen Pech, dass sie so in so einer starken Division sind, auch wenn man die Bears mittlerweile, glaube ich, echt abschreiben kann. Ja, aber wie gesagt, von den Teams, die bisher 8 Siege haben, also Ravens, Saints, 49ers und halt eben klar Patriots und Patriots und 49ers halt eben noch mit mehr als 8 Siegen, fallen die zumindest in meiner Wahrnehmung diese Saison ein bisschen hinten zurück, aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht erklären, warum, weil wenn ich mir wirklich nur die Stats angucke, dann ist das Team halt echt gut drauf, hat dazu noch eine super Defense. Also ich traue denen schon vieles zu, diese Saison. Sie haben echt, echt gutes Team zusammen.
Alles klar. Dann machen wir an der Stelle nochmal eine kurze Pause und melden uns gleich wieder mit einem Thema, das wahrscheinlich wie kein anderes nach dieser Woche unter den Nägeln brennt. Bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 11 ist im Kasten und im Kasten ist auch fast unsere aktuelle Folge. Es fehlt noch ein Thema, das uns wirklich allen unter den Fingernägeln brennt. Seit Donnerstagnacht beziehungsweise zu deutscher Zeit Freitag früh ist dieses Thema nicht mehr wegzudenken aus den Diskussionen in sozialen Medien und auch natürlich im Fernsehen. Alles, was die NFL in irgendeiner Form tangiert, unterhält sich über diese eine Szene. Ja, 8 Sekunden vor Schluss, Spiel der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Haben wir gesehen oder haben wir gelernt, wieso es besser ist, abzuknien, anstatt noch irgendwas zu erzwingen, die Steelers, ja, gnadenlos hinten gewesen, 21-7 verloren gegen die Cleveland Browns, und trotzdem meint der Quarterback des Steelers, Mason Rudolph, dass er unbedingt 8 Sekunden vor Schluss bei 14 Punkten hinten dieses eine Play noch ausführen muss. Und ja, dann ist das, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, unerwartete, das Unerhoffte, dass das Unwirkliche, so ist, denke ich mal,
es am besten. Es ist eskaliert.
Dass das es Unwirkliche ist passiert. Es ist absolut eskaliert. Es gab ein kleines Gerangel und das Ende vom Lied war, dass Myles Garrett, Defensive Liner der Cleveland Browns, dem guten Mason Rudolph seinen eigenen Helm auf den Kopf gezimmert hat. Und wenn ich sage seinen eigenen Helm, dann könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen, dass der Helm nicht mehr am Kopf war, als er ihn traf. Und das hat wirklich wilde Diskussionen ausgelöst. Sebastian, wie hast du diese Szene wahrgenommen?
Also ich muss sagen, ich finde die Sperre, die es gegen Myles Garrett gibt, absolut gerechtfertigt. Das, was er da getan hat, das hätte ganz, ganz böse enden können. Wenn er den Spieler falsch trifft, hätte Mason Rudolph auf dem Platz sterben können.
Ganz kurz. Nur für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Strafe gegen Myles Garrett ist, dass er bis zum Ende der Saison inklusive Postseason, also Playoffs, gesperrt ist. Und für ein Reinstatement, also quasi, wenn er wieder spielen will, muss er erst beim Commissioner vorstellig werden, bevor er wieder spielen darf. So, ganz kurz, jetzt darfst du weitermachen.
Genau, einmal kurz die Erklärung dazu, ist erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt, wie gesagt, dann bis Saisonende, kriegt kein Geld auch, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man das nicht außen vor lassen sollte. und muss dann entsprechend dann wieder mit dem Commissioner Roger Goodell dann sprechen nach der Saison. Und ich finde, wie gesagt, um das zu kommen, es hätte ganz, ganz schlimm enden können. Und genau solche Szenen gibt es in der NFL Gott sei Dank nicht mehr. Sowas wollen wir auch nicht sehen. Das hat mit dem Sport gar nichts zu tun. Das kann man auch nicht entschuldigen, auch nicht versuchen runterzuspielen, wie es hier einige versuchen. Ich bin da echt wirklich erregt, wenn ich da Leute sehe, die der Meinung sind, das runterspielen zu müssen. Die Strafe ist viel zu hart. Der Typ gehört für mich sogar länger gesperrt. Der sollte nochmal eine ganze weitere Saison ausdecken und über seine Situation nachdenken. Denn sowas gehört sich für mich nicht. Wenn man die ganze Situation sieht, sie ist komplett eskaliert, weil Mason Rudolph das Gefühl hatte, dass Myles Garrett zu lange auf ihm drauf lag. Der Ball war ja schon weg, als Myles Garrett ihn trifft, dann an dem Helm rumfuchtelt so ein bisschen, versucht ihn wegzuziehen. Das ist nicht so ganz klar erkennbar, die ihn wohl auch tritt in die Weichteile bei Männern, wo es dann wehtut. Sehe ich jetzt nicht so, dass für mich so ein bisschen so sich befreien wollen, trifft ihn ein bisschen unglücklich dann dort halt im Schritt. Dann installiert es komplett. Auch die Spieler der Steelers sind entsprechend vor allem Marcus Pouncey gerechtfertigt und auch gesperrt worden, denn throwing a punches, genau das wollen wir auch nicht sehen. Also das war wirklich eine Szene, wie ich sie hoffentlich nie wieder in meinem ganzen Leben als NFL-Beobachter, Fan, Zuschauer sehen möchte oder sehen werde vor allen Dingen.
Ja, Moritz, deine Meinung dazu?
Ja, kann ich eigentlich Sebastian fast uneingeschränkt zustimmen. Was ich halt so das Krasse an dieser Situation finde, also es sind mehrere Dinge, die ich da extrem krass und super dumm finde, ist einfach, es ging in diesem Spiel um nichts mehr. Also es, man kann nicht damit argumentieren, ja, der wollte irgendwie, keine Ahnung, für sein Team noch irgendwas rausholen oder keine Ahnung, Emotionen freisetzen. Ich weiß es nicht, es ging in diesem Spiel nichts mehr. Es stand 21-7 und die Partie war durch. So. Dann ist das Zweite, was ich so krass finde, dass wie komme ich erstens auf die Idee, meinem Gegner den Helm auszuziehen? Das lässt ja schon mal eine Intention vermuten, yo, ich will dem aufs Maul hauen und möchte nicht, dass er dadurch durch den Helm geschützt wird. Und dann, wie komme ich auf die Idee, mit diesem Helm zu schlagen? Quasi eine Waffe auf einem Sportfeld einzusetzen. Wo ich mir halt so denke, wow, what the fuck? Wir reden hier über Sport, über Football. Und reicht es dir nicht, deine Emotionen auf dem Platz freizusetzen in diesem sicherlich nicht unkörperlichen Sport, sondern du musst dann eben mit Waffen, ich nenne den Helm jetzt einfach mal Waffe, weil de facto ist er in dem Fall, wo ein Myles Garrett Hand ist und er damit schlägt ja nichts anderes, das Einsetzen während eines sportlichen Wettkampfs von zwei Teams. Im Endeffekt ist es halt, wie schon gesagt, super dumm und es gibt nichts, was die Aktion von Myles Garrett mit dem Helm zu schlagen rechtfertigt. Man kann sagen, ja, das ist emotional und so weiter und so fort. Yo, jedes Footballspiel ist emotional. Und dass dir so die Sicherungen durchbrennen, dass du, wie Sebastian schon richtig gesagt hat, das Leben eines Spielers, der mit dir auf dem Spielfeld steht, gefährdest, aktiv gefährdest, indem du nach ihm schlägst, das ist nicht entschuldbar. Sorry. Denn jeder Footballspieler sitzt im Endeffekt im selben Boot. Ich hatte das schon mal ausgeführt, als es um Vontaze Burfict ging. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, wie man sich zu sowas hinreißen lassen kann, wie man so dumm sein kann. Von daher, ja, richtigerweise gesperrt. Wie gesagt, darf auch gerne länger gesperrt bleiben. Ansonsten sind die Sperren für Pouncey, wer war es noch?
Oklumbi, glaube ich, oder?
Oklumbi, kann sein, weiß ich nicht. Und Ogunjobi wurde, glaube ich, auch noch
gesperrt. Oh ja, Ogunjobi, so ist es, genau.
Absolut gerechtfertigt und solche Szenen möchte ich nicht sehen und ich hoffe, wir werden es auch nicht sehen und ich bin auch der Meinung, dass dann an den Protagonisten in diesem Streit ein Exempel statuiert gehört, um potenziell andere Spieler auch davon abzuschrecken, sich zu sowas nochmal hinreißen zu lassen. Und damit will ich es jetzt auch gut sein lassen. So sympathisch ich Myles Garrett eigentlich vor dieser Aktion fand, so sehr hat er es jetzt mittlerweile bei mir verkackt. ist ein Unding und geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Fertig.
Patrick, du bist überraschend ruhig. Du hast ja schon in unserer Gruppe viel dazu gesprochen, auch gerade so zum Thema Mason Rudolph. Ja, vielleicht möchtest du vielleicht noch was zu dem Thema dazugeben.
Wie gesagt, das Ding ist, also ich kann das jetzt auch gerne nochmal für euch erklären, wie ich das eben ja mir gedacht habe oder wieso ich der Meinung bin, dass Mason Rudolph da durchaus was bekommen sollte, weil du hast halt wirklich gemerkt, er ist wieder zu ihm hingegangen, er hat nochmal irgendwas zu ihm gesagt. Schade, dass das übrigens nicht veröffentlicht wurde, das hätte mich tatsächlich interessiert, was Mason Rudolph da noch zu ihm gesagt hat, weil er, also Myles Garrett, anscheinend ja mic'd up war, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, und da sehe ich halt einfach wirklich so dieses Ding, ansonsten wäre dieser Helm Schlag niemals passiert. So, ich sag nicht, ich habe nie gesagt, dass Myles Garrett nicht gesperrt werden sollte oder dass Myles Garrett keine Schuld trifft oder sonst irgendwas. Vollkommener Schmarrn. Myles Garrett, absolut dumme Aktion, absolut gefährliche Aktion. Hätte wegen mir, bin ich voll eurer Meinung, auch gerne noch länger gespielt werden müssen. Ihr darf nicht so die Sicherung durchbrennen, aber ich sehe eben als Auslöser die Aktion von Mason Rudolph ganz klar. Das ist das, was ich eben dazu sage, weswegen ich eben der Meinung bin, dass Mason Rudolph hätte gesperrt werden müssen. Ja, ich denke mal, damit dürfte jetzt auch alles zu diesem Vorfall und zu dem, was daraus resultiert ist, gesagt sein. Allerdings ganz entlassen wollen wir euch immer noch nicht, denn wir haben tatsächlich von Anticodones noch eine weitere Frage auf Twitter bekommen, die wir jetzt leider nicht so im Podcast mal eben irgendwie unterschummeln konnten wie die erste Frage. Deswegen jetzt diese Frage hier am Ende auch noch zu beantworten offen steht. Da ging es nämlich um Todd Gurley. Ja, die Rams haben in dieser Saison auch so ein bisschen shaky ausgesehen, teilweise allen voran. An dieser Stelle natürlich Todd Gurley, der definitiv nicht seine beste Saison bisher spielt. Und Sebastian, du als unser kleiner Beatwriter sozusagen hier über die LA Rams, ja, dann würde ich diese Frage einfach mal an dich weitergehen. Anticodones fragt nämlich, meint ihr, Todd Gurley dreht jetzt erst richtig auf und kann das Level von gestern, wir recorden am Montag, also das Level vom Sonntag, konstant so weiterhalten? Das gebe ich einfach mal so an dich weiter.
Ja, wenn er es darf. Ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die man in diesem Fall tun muss, denn wir haben es schon im Spiel vorher gesehen, gegen die Steelers, wo er auch ein Season High gemacht durfte, aber dann im vierten Viertel gar keine Bälle mehr bekommen hat, keine Touches mehr bekommen hat. Er hatte jetzt 28 Touches, 133 Scrimmage Yards, zudem noch einen Touchdown erlaufen, und man hat gesehen, er ist wieder voll belastbar. Und ich denke, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für diese Rams Offense, der dieses Play-Action komplett abgeht. Und ich denke, wenn Sean McVay jetzt wieder das Vertrauen in ihn hat, auch in sein Knie hat, weil das ja die große Frage, die um ihn rumläuft, wenn er das so weitermacht, dann kann das funktionieren. Wir haben es gesehen, Todd Gurley ist fit. Ich glaube nicht, dass das nur ein One-Hit-Wonder war diese Saison, sondern dass er dann wirklich mit diesem Ding jetzt ja bewiesen hat, hey, ich kann es noch, ich bin bereit, viele Touches zu bekommen. Und dass wir jetzt in den kommenden Spielen noch einiges von ihm sehen werden. Und ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt, dass er noch eine entscheidende Rolle spielen wird für die Rams. Ob es am Ende reichen wird für die Playoffs, das wird man sehen. Da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel. Aber es ist, glaube ich, zumindest schon mal wichtig für die Rams zu sehen, dass Todd Gurley wieder fit ist, dass man sich wieder auf ihn verlassen kann.
Alles klar. Also Todd Gurley in deinen Augen, wenn er das darf, auch wirklich wieder da, wo er aufgehört hat letzte Saison. Ja, damit würde ich mal sagen, war's das für diese Woche von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de, dann zu Woche 12 und zumindest mal, was diesen Myles Garrett Vorfall angeht, vielleicht oder hoffentlich ein bisschen ruhiger als diese Woche. Ja, das war's von uns. Schöne Woche euch und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.